Also hier dieses Bild wollte ich euch nicht vorenthalten, wenn es darum geht, um den Himmel. Es soll deutlich machen, so ähnlich wie die Gabel, es ist wirklich Freude. Es ist so, dass Gott uns mit dem Himmel ein Geschenk geben will. Vier Menschen unterhalten sich über den Himmel. Ein Atheist, ein Moslem, ein Jehovas Zeuge und ein Christ. Der Atheist sagt, nach dem Tod ist alles aus. Das ist für mich ganz klar. Das ist meine Hoffnung. Ich bin hier nur durch Zufall auf diese Welt gekommen, habe mich irgendwie durchgekämpft, ja, und dann drehte ich auch von der Weltbühne ab. Vor mir war nichts, war ich nicht da, und hinter mir ist auch nichts mehr, gibt nichts. Der Moslem sagt, du irrst dich, ich will in das himmlische Paradies kommen, weil es mir dort gut geht. Allah wird mir dort eine herrliche Umgebung schenken, gutes Essen geben, schöne Jungfrauen. Das Paradies im Himmel ist mir sehr, sehr erstrebenswert. Der Zeuge Jehovas sagt, warum soll ich überhaupt in den Himmel kommen? Gott hat die Engel für den Himmel geschaffen und die Menschen für die Erde. Im irdischen Paradies, bei dem es keine Krankheit gibt, kein Alter, keine Disteln und Dornen, da ist mein Platz. Ich will gar nicht in den Himmel. Ja, und was sagt der Christ? Ich möchte heute einige Argumente aufzeigen, warum Christen in den Himmel möchten. Heute können Menschen mit dem Himmel nicht mehr viel anfangen. Aber das war nicht immer so. Der Himmel ist der Ort der gestillten Sehnsucht. Das behaupten Christen. Christen wollen in den Himmel. Warum? Weil es dort Gott gibt. Wir beten, Vater unser, und dann kommt eine Ortsbezeichnung oder Ortsbestimmung in dem Himmel. Kinder wollen zu ihren Eltern und Gläubige wollen zu ihrem Gott. Warum ist diese Sehnsucht nicht bei jedem da? Weil sie Gott nicht kennen. Weil sie meinen, da müsste man vielleicht sogar so gegen seinen Willen Gott loben und lauter langweilige Dinge tun. Für sie ist es so, wie wenn man einen Tintenfisch überzeugen sollte, dass es schön wäre zu fliegen. Der Tintenfisch hat mit dem Fliegen nichts zu tun. Und der Mensch, der sein Leben ohne Gott lebt, hat auch kein Bedürfnis, wirklich zu Gott in den Himmel zu kommen. Es hängt mit der Gottesbeziehung zusammen. Und das, was ich liebe, mit dem will ich auch zusammen sein. Und wenn ich Gott nicht liebe, warum soll ich denn dorthin kommen, wo Gott ist? Christen wollen in den Himmel, und dieser Gedanke hat eine lange Tradition. Eine Tradition, die auch die alttestamentlichen Gläubigen kennen. Wenn ihr die Bibel vor euch habt, wer nicht, kann sich ja auch noch links und rechts am Ausgang eine holen, eine Gemeindebibel. Im Hebräer Kapitel 11 wird von verschiedenen alttestamentlichen Gläubigen gesprochen. Das ist in den Gemeindebibeln auf Seite 1266. Da wird gesagt, zum Beispiel in Vers 4 von Abel oder in Vers 5 von Henoch, in Vers 7 von Noah, also alles Hebräer Kapitel 11, Abraham in Vers 8 und seine Frau in Vers 11. Und alle diese Personen, so heißt es dort, glauben an Gott und sie leben mit ihm. Ab Vers 13 wird dann von ihnen als gesamte Gruppe gesprochen. Und dann heißt es, dass sie im Glauben gestorben sind, aber sie haben eine Verheißung noch nicht empfangen. Also es steht noch etwas für diese Gläubigen aus. Was denn? In Vers 14 heißt es, sie suchen ein Vaterland, also eine Heimat. Sie haben somit das Vaterland noch nicht bekommen. Und dann heißt es in Vers 16, und das möchte ich für euch alle dann mal hier hinwerfen, in Hebräer 11, Vers 16, nun aber trachten sie, das sind diese alttestamentlichen Gläubigen, nach einem besseren, nämlich einem himmlischen. Was himmlischen? Himmlischen Vaterland, was sie ja vorher nicht gehabt haben. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Ja, welche Stadt ist es denn? In Vers 10, alles Hebräer 11, da wird von Abraham gesagt, denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfeste hat, dessen Baumeister und Schöpfer Gott ist. Also diese Stadt ist nicht mit Menschenhand gemacht worden, sondern der Schöpfer selbst hat sie erschaffen. Nun können wir sehen, dass selbst die alttestamentlich Gläubigen auf ein Zuhause warten, dessen Schöpfer allein Gott ist, also ein Zuhause, nicht mit Händen gemacht, und der Ort ist der Himmel. Interessant, was hier auch über Gott steht, das sollten wir uns vielleicht auch merken. Gott schämt sich nicht, ihr Gott zu heißen. Und warum? Warum stellt sich der allmächtige Gott an die Seite von diesen kleinen, unvollkommenen und immer wieder sündigen Menschen? Warum tut er das? Warum schämt sich Gott nicht, dass die Gläubigen des Alten Testaments und dann auch wir sagen dürfen, du bist unser Gott? Weil wir eine Sehnsucht haben, eine Sehnsucht im Herzen tragen. Wir wollen bei Gott in den Himmel. Kinder wollen zu ihrem Papa. Wir wollen nicht auf dieser Erde sein, sondern dort, wo unser Vater ist. Dies ist ein Grund, warum Gott ein ganzes Jahr zu seinen Gläubigen hat. Er freut sich, dass wir zu ihm kommen wollen. Dies trifft die alttestamentliche und auch die neutestamentliche Gemeinde. Manche Menschen sagen aber, Moment, da steht doch in der Bibel, in Matthäus 11, Vers 11, wahrlich, ich sage euch, unter denen, die von den Frauen geboren sind, ist keiner größer aufgetreten als Johannes der Täufer. Also von denen, die von den Menschen kommen, da ist einer ganz groß, das ist Johannes der Täufer. Keiner ist größer, sagt der Herr Jesus, doch der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als er. Das heißt, ja, das habe ich auch mal eine längere Zeit gedacht, dass der große Prophet Johannes eben nicht in den Himmel kommen kann, weil ja der Kleinste im Himmelreich größer ist wie der. Naja, dann ist er nicht dabei. Aber man kann ja, auch wenn man mal eine Zeit lang so rumdenkt, auch aufgrund besseren Bibelerkenntnisses sich auch ändern. Man darf sich auch ändern. Und hier steht einer vor euch, der hat sich auch geändert in diesem Punkt. Der Herr Jesus ist gekommen, um den Himmel zu erkämpfen. So heißt es. Als Johannes lebte, war dies noch nicht geschehen. Damals konnte er noch nicht dorthin kommen, aber heute trifft für ihn, so wie für alle Gläubigen des Alten Testamentes, folgende Aussage, auch Hebräer 11, Vers 39, und diese alle, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, haben das Verheißene nicht erlangt. Himmel, ja. Weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie, diese alttestamentlich Gläubigen, nicht ohne uns, die wir nach dem Tod und der Auferstehung Jesu zum Glauben gekommen sind, vollendet würden. Also wir werden zusammen vollendet. Und dies ist deutlich. Die Sehnsucht der Glaubenden zu aller Zeit wird im Himmel in der Nähe Gottes gestillt. Kommen wir zum nächsten Punkt, warum das Christen in den Himmel kommen wollen. Der Himmel ist der Ort der ewigen Heimat. Was ist denn so das Ziel Gottes für seine Menschen gewesen? Warum hat er uns eigentlich gemacht? Warum leben wir? Was ist der Gedanke Gottes, als er gesagt hatte, ja, lasst uns Menschen machen zu unserem Bild? Es gibt da so eine ganz einfache Erklärung, die höre ich in letzter Zeit immer wieder. Die sagt Folgendes: Gott hat die Menschen am Anfang ins Paradies gesetzt, das war auf dieser Erde. Und wenn der Mensch nicht gesündigt hätte, würde er auch heute noch dort sein, oder? Ist doch logisch. Deshalb, so sagen die Leute, wird die gerettete Menschheit am Ende wieder auf der paradiesischen Erde ein Zuhause haben. Was diese Menschen aber dabei vergessen, ist, dass Gott mit seinen Leuten einen Weg geht. Und dass der Anfang sich vom Ziel unterscheidet. Wenn Gott eine kriechende Raupe schafft, dann ist es doch nicht verkehrt, dass daraus ein fliegender Schmetterling wird, oder? Es ist doch nicht falsch, wenn das Ziel sich vom Anfang unterscheidet. Die einen sagen, Gottes Ziel ist der Ausgangspunkt gewesen, das heißt, Gottes Ziel wäre die Raupe, Gottes Ziel wäre das irdische Paradies. Die Bibel sagt das nicht. Lass es mich erklären. Und zwar im Epheserbrief, Epheser Kapitel 1, Vers 3 bis 5, da heißt es: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Und jetzt kommt der Bibeltext, der ja auch hier an der Wand steht. Wie er uns in ihm, also in dem Herrn Jesus, auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Willen und Wohlgefallen, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Paulus denkt über Gott nach. Und Gott hat ihm hier eine Offenbarung geschenkt. Und dafür betet er jetzt auch Gott an, weil er etwas Unglaubliches erkannt hat. Was hat er denn erkannt? Er hat den Segen Gottes erkannt. Er hat den Segen Gottes erkannt, der für denjenigen ist, der an Jesus glaubt. Was beinhaltet denn dieser Segen? Es ist die Umsetzung eines besonderen Gedanken Gottes, den er gehabt hat, bevor Gott überhaupt die Welt gemacht hat. Das war also bevor Adam und Eva gesündigt hatten, bevor es überhaupt Leben gab. Ausdrücklich heißt es hier vor Grundlegung der Welt. Ja, was hat sich denn Gott da ausgedacht? Er wird gläubige Menschen in ein besonderes Verhältnis zu sich stellen. Und zwar zu einem Sohn-Vater-Verhältnis. Dieses kannte Adam so nicht. Die Beziehung zu Gott konnte nur durch den Herrn Jesus so geschehen. Folglich heißt es, also als Gott die ersten Menschen geschaffen hat, war Adam und Eva ein sündloses Geschöpf. Dann kam die Sünde in ihr Leben und dann waren sie ein sündiges Geschöpf Gottes. Ja, eine Stufe darunter. Aber nur durch die Erlösung von Jesus Christus werden die Gläubigen in einen anderen Stand erhoben. Sie werden von Geschöpfe Gottes zu Kindern Gottes, zu Söhnen Gottes. Satan wollte durch den Sündenfall die Menschheit von Gott trennen. Aber Gott handelte in seiner großen Güte und durch seinen außerordentlichen Einsatz. Alles tat Gott. Er sandte seinen einzigen und unvergleichlichen Sohn. und dieser Sohn gab sein Leben. Also Gott hatte ganzen Einsatz gezeigt, um eines zu bewerkstelligen, sündige Geschöpfe an sein Herz zu ziehen, um sie zu Kindern Gottes zu machen. Warum hat wohl der Herr Jesus so oft den Jüngern gesagt, dass ihr Vater alles weiß? Warum sollen die Jünger beten, Vater unser, der du bist im Himmel, und nicht Herr oder Jahwe oder Jehova unser, der du bist im Himmel? Warum heißt es immer wieder Vater, Vater, Vater für die Gläubigen? Weil sie Kinder sind. Das ist es. Der Geist Gottes, den ein Mensch bekommen darf bei der Bekehrung, der liebt den Vater und er ruft zu ihm, Abba, lieber Vater. Als Gott diese Welt geschaffen hatte und Menschen darauf setzte, wollte er keine Landschaftsgärtner, die sozusagen dieses Reich so bewirtschaften, sondern er wollte Kinder für sein Herz. Das war das Ziel und dafür hat Gott allen Einsatz gegeben. Er wusste, dass die Welt fallen wird. Aber es werden Menschen sich in Liebe zu meinem Sohn wenden und die werde ich retten und sogar zu Kindern Gottes machen. Wir werden es erst in der Ewigkeit merken, was das heißt, Kind Gottes zu sein. Welch eine Ehre. Wohin gehört ein Kind Gottes? Natürlich gehört ein Kind Gottes ins Vaterhaus. Deshalb haben wir hier kein Bürgerrecht, wie es in Philipper 3, Vers 20 heißt. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Warum gehen Kinder Gottes auch in den Himmel? Weil es dort eine bleibende Rettung gibt. Der Himmel ist der Ort für die bleibende Rettung. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe immer wieder zu kämpfen. Und zwar Sünde, Schuld, Unreinheit, Bosheit, Ehrfurchtslosigkeit, Lüge, Neid. Dinge, mit denen ich hier auf dieser Welt kämpfen muss und die in mein Leben auch eindringen, die ich sogar in meinem Leben sehe. Und wo ich traurig bin und wo ich Gott um Vergebung bitte und wieder einen Neuanfang mache. All das kenne ich hier und ihr wahrscheinlich auch. Die Bibel spricht von einer himmlischen Stadt. Sie ist das Zentrum und das Zeichen, wie es im ganzen Himmel sein wird. Da heißt es zum Beispiel, und es wird niemals jemand in sie, eben in diese Stadt, hineingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Gräuel oder Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Also die, die Eigentum sind von Jesus, der das Lamm Gottes ist, die dürfen dahin hingehen und nirgendwo wird noch irgendwo Sünde sein. Der Kampf ist zu Ende, Geschwister. Der Kampf ist zu Ende. Ja, es wird sogar so sein, wir werden von dem eigenen sündigen Wesen errettet. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 2, da steht, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und doch noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm, das heißt der Herr Jesus, gleichgestaltet werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden sein wie Jesus, so heißt hier der Bibeltext. Das bedeutet aber nicht, dass wir Götter sind. Das nicht. Und dass wir angebetet werden. Auch nicht, ganz und gar nicht. Wir bleiben weiter Menschen, aber wir werden die Sünde nicht mehr in uns tragen. Wir werden sie nicht mehr haben. Gott wird uns reinigen, völlig. Kein böser Gedanke mehr, keine böse Tat mehr. Wir brauchen nicht mehr diesen ständigen Kampf, der bis ins hohe Alter ist. Der Kampf mit der Schuld, mit der eigenen bösen Lust ist zu Ende, aus und vorbei. Der Himmel ist der Ort der bleibenden Rettung von jeglicher Versuchung und jeglicher Unreinheit. Naja, das ist der Text aus 1. Johannes 3. Der Himmel, Ort der tiefen Erfüllung. Unser Schöpfer hat uns so gemacht, dass wir Sehnsüchte haben. Wir tragen Sehnsüchte in uns. Wir wollen eigentlich einer größeren Sache auch dienen, die mehr ist als unsere eigene Person. Zum Beispiel der Einsatz für notleidende Bevölkerung erfüllt in der Regel einen Menschen mehr als ein Urlaub auf Mallorca. Wer sich nur selbst pflegt und seinem eigenen Wohlstand nachgeht, dass er schaut, wie kann ich es mir immer besser machen, der wird am Ende unbefriedigt sein. Er wird nicht ein befriedigendes Leben haben. Wir sind nämlich geschaffen zu höherem, dass wir von uns wegblicken auf was Größeres, einer größeren Sache. Im Kolosserbrief heißt es einmal, dieser Jesus, in Klammer hier, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles geschaffen worden, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Wir sind gemacht für Gott. So hat Gott uns ja ausgesucht und auch uns seinen Sinn gegeben. Das ist unsere Aufgabe. Wir sind für Gott gemacht, für das Höhere, und ihm gilt es zu dienen. Und er hat auch uns diese Sehnsucht ins Herz gelegt, dass wir auch dienen und dass wir sogar im Dienst Erfüllung finden. Für Christen ist es das höchste Glück, wenn sie Gott dienen dürfen. Offenbarung 22,3, da heißt es, und es wird kein Fluch mehr geben, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen. Seine Knechte werden ihm dienen. Christen werden im Himmel Gott dienen. Sie werden nicht für sich leben müssen. Die Ewigkeit dreht sich nicht um sie. Sie erleben die Freude der Hingabe und des Dienstes. Und wie wird der Dienst sein? Und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es ist eine Art Verwaltung über Gottes neue Welt. Es ist ein Dienen in der Verantwortung. Gott hat seinen Menschen immer auch Verantwortung über die Schöpfung gegeben. Das ist auch in dieser neuen Welt so. Seine Kinder dürfen gestalten. Das Vorletzte, der Himmel, ist der Ort der Kreativität Gottes. Wir wissen, dass Gott unglaublich kreativ ist. Das sehen wir in dieser gefallenen Schöpfung. Wir sehen die Formen, die Farben. Warum schmeckt nicht alles nach Spinat? Warum schmeckt auch manches, ja, super gut und sehr gut und so weiter? Warum ist nicht alles grau? Warum haben wir so bunte Farben? Warum gibt es so unterschiedliche Tiere? Es hätten ja auch alles nur Elefanten sein können. Es hängt damit zusammen, weil Gott so kreativ ist. weil aus seinem Herzen es nur so sprudelt von Gedanken, Ideen. Und selbst in dieser gefallenen Schöpfung, die wirklich bemerkenswert ist, wie alles zueinander passt, ja, wie wird es dann erst im Himmel sein? In Offenbarung 21, Vers 1, und da heißt es: Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer gibt es nicht mehr. Und auf dem Thron, der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Das heißt, Gott ja schafft eine ganz neue Schöpfung. Da wird nichts Altes nochmal recycelt oder sowas. Das wird alles neu gemacht. Er macht eine neue Welt. Und diese neue Welt ist mit der unsrigen nicht zu vergleichen. Es ist eine neue Schöpfung. Und deshalb ist sie auch für uns unverständlich. Wenn es, wie es hier heißt, das Meer nicht mehr gibt, wenn wir darüber nachdenken, ja, wir haben eine blaue Erde, das Meer gibt es nicht mehr. Ja, was denkt man da? Nur Wüste. Ja, dann ist es ja nicht schön. Das sehen wir schon, da kommen wir an Grenzen. Wenn es dann weiter über diese himmlische Stadt heißt, ja, die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes. Können wir das vorstellen? Das können wir uns nicht vorstellen. Und dann soll es Gold geben, das aussieht wie Glas. Tore, riesige Tore, aber das ist eine Perle, diese Tore von dieser Stadt. Alles nachzulesen in Offenbarung 21 und 22. Wir heute in Traunreuth, heute, die wir hier sitzen, wenn wir über den Himmel nachdenken, dann sind wir ungefähr in der gleichen Lage wie auch dieser junge Mann, der Eskimo. Wenn der nur Eis gesehen hat, Fische, ein paar Eisbären, ein paar Pinguine, vielleicht ab und zu mal eine Pflanze, wenn wir ihm erklären wollen, wie ein Urwald aussieht, wo es Bäume gibt und wo es überhaupt gar kein Eis gibt, würde er das sich vorstellen können? Ja, er kann nur von seiner Warte aus etwas näher weiterdenken. Und wenn wir hier über den Himmel uns Gedanken machen wollen, dann müssen wir auch sagen, es übersteigt unsere Vorstellungskraft. Eines wird auch über den Himmel gesagt: Es wird immer frisch sein dort. Es wird immer gut sein. Da heißt es im 1. Petrusbrief von dem Erbe, dass wir bekommen dürfen, dass es unverweltlich ist und unbefleckt und unvergänglich. Und dass wir mit einer Freude uns dort freuen werden, die unaussprechlich ist, die wir uns heute gar nicht vorstellen können. Dieses Erbe, dieser Aufenthaltsort wird nie vergehen. Ich komme jetzt aber zum Höhepunkt. Ihr seid noch da? Ja, gut. Welche Ereignisse finden denn im Himmel statt? In Offenbarung 21, Vers 3 heißt es: Und er, das heißt Gott, wird abwischen oder wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Sehr oft lesen wir diesen Vers von unserer Warte aus. Was uns passiert, quasi, dass wir keinen Schmerz mehr haben. Aber schauen wir uns doch mal diesen Bibeltext von Gottes Seite an. Er wird bei den Erlösten wohnen. Das heißt, er wird sie nicht mal kurz besuchen, sondern Gott will bei seinen Erlösten bleiben. Er wird dort wohnen. Gottes Aufenthalt ist bei seinen Kindern. Das hängt mit seiner Beziehung zusammen. Er will die Beziehung aufrechterhalten. Dann, er wird die Tränen abwischen. Er schickt da keine Engel. Ja, es ist hier Gottes Sache. Er will sich um seine Leute kümmern. Das ist Gottes liebevolle Fürsorge. Und das kommt aus dem Herzen Gottes. Er hat sich das ausgedacht. Mit seiner Person sorgt er, dass das Leid und das Geschrei und die Schmerzen nicht mehr sein werden. Dass das Erste, in dem wir jetzt noch sind, wir sind jetzt noch im Ersten, ja, dass das nicht mehr kommt. Dass wir das nicht mehr erleben, diese Not. Was heißt das? Was heißt das? Dort im Himmel werden wir ewig geliebt. Das müssen wir uns mehrmals vielleicht auch mal sagen. Wir werden im Himmel ewig geliebt von dem Schöpfer dieses Universums. Die Erlösten dürfen sich der ewigen und deutlich erkennbaren und spürbaren Liebe Gottes erfreuen. Wie ist es hier auf unserer Erde? Manchmal suchen wir doch Liebe. Dort wird unsere Sehnsucht wirklich gestillt. Der Himmel ist deshalb wunderschön, nicht weil wir da so schöne Landschaften haben, sondern weil es dort Gott gibt und weil er uns liebt. Und was gibt es noch? Es wird in der Bibel von einem Fest gesprochen, das den Anfang für die engste Verbindung, die ein Mensch haben kann, setzt. Es ist das Hochzeitsfest. Da heißt es in Offenbarung 19, Vers 7, die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und wer ist diese Frau, die dem Lamm Gottes, dem Herrn Jesus, zugeführt wird? Paulus schreibt in seinem 2. Korintherbrief, ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch, euch als Gemeinde, einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Und da wird geheiratet. Sie soll dem Herrn Jesus, die Gemeinde, zugeführt werden. Sicher ist es ein Bild, aber dieses Bild macht doch eines klar. Die ganze Jüngerschar, die durch das Opfer ihres Herrn Jesus gerettet wird, diese wird im Himmel in Liebe mit ihrem Heiland verbunden für immer. Für Christen ist der Himmel nicht deswegen schön, wie gesagt, weil wir dort einfach gut leben können, sondern weil wir uns dort von Gott geliebt wissen. Und das ist kein Märchen. Das ist Wahrheit. Das ist die Zukunft eines jeden Gläubigen. Und es kam aus dem Herzen Gottes. Und dazu lädt Christus ein. Deshalb hat er sein Leben gelassen, damit er Menschen für den Himmel erkämpft.